Meine lieben Freunde, meine Brüder und Schwestern im Herrn, lasst mich heute Nachmittag ein Zeugnis sagen von den Gewissheiten, von den Sicherheiten, von dem totalen Überzeugtsein, wie der Heilige Geist uns geben will und muss und kann, wenn wir Gottes Kinder sind. Ein Kennzeichen der Gotteskindschaft ist eine vom Geiste Gottes geschenkte lebendige Gewissheit. Nichts ist schlimmer als die Ungewissheit. Das haben wir ja alle erlebt in den Kriegsjahren oder auch in Krankheitstagen, wenn man nicht weiß, was soll werden. Wenn man vor Möglichkeiten gestellt ist, die uns quälen und belasten und manchmal fast zur Verzweiflung zu treiben geneigt sind. Das gibt es. Dem entgegen schenkt das Wort Gottes und der Geist Gottes, dem wir unser Herz öffnen, solche strahlenden, festen, lebendigen und beglückenden Gewissheiten, die sich auswirken bis hinein in unser Leibesleben. Ein Mensch voller Gewissheit hat keinen unsteten, ängstlichen Blick mehr. Wie einer, der fortwährend fürchten muss, irgendwoher von finstern Gewalten oder von unberechenbaren Zufälligkeiten über den Haufen geworfen zu werden. Solcher nervöser Menschen begegnen uns viele. Ich mache oft so Studien, wenn ich im Eisenbahnzug oder im Bus sitze oder sonst wo, wenn ich irgendwo stehe in einer Schlange, meinetwegen auf der Post oder sonst wo. Da sehe ich, wie viele Menschen ängstlich sind, zusammenzucken, unstet, flüchtig, so als hätten sie ein böses Gewissen. Das ist eine schlimme Sache. Und nun will ich euch heute Nachmittag von göttlichen, festen, beglückenden Gewissheiten ein Zeugnis sagen, und dass wir uns danach ausstrecken, von diesen Gewissheiten erfüllt, durchdrungen, beglückt, erneuert und vollendet zu werden. Ehe ich aber euch die Gewissheiten nenne, will ich euch einmal aufzählen, wie viel ihrer es gibt, um dann zu zeigen, wie man sie erlangt. Eines der größten Rätsel des Lebens, eine der größten Ungewissheiten, von denen fast alle Menschen eine Zeit lang geplagt und gequält werden, ist das Rätsel des Todes. So viel ist sicher, sterben müssen wir alle. Aber wann und wie und wo und wie ist denn das Sterben und was geschieht denn nach dem Sterben? Das ist eines der größten Probleme. Die Bibel sagt, dass wir von diesen Ungewissheiten gequält werden, unser ganzes Leben lang. Und darauf möchte ich euch heute Nachmittag eine lösende, befreiende, beglückende Antwort geben. Ehe wir zur Gewissheit kommen, sind zwei Dinge notwendig, und zwar erstens die Heilsungewissheit und zweitens die Unheilsgewissheit. Und wenn wir die durchlebt und durchstorben haben, dann kommen wir auch zur Heilsgewissheit. Ich will euch dieses Wortspiel, so nennt man das in der Sprache, ein wenig erklären. Das Erste, worin alle Menschen stehen, das ist die Heilsungewissheit. Wenn man einen fragt, sind Sie errettet? Da sagen sie, ja, das weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Sind Sie ein Gotteskind? Kann ich nicht sagen. Kommen Sie einmal in den Himmel oder in die Hölle? Ja, das kann kein Mensch wissen. Habe ich die Antwort bekommen von frommen katholischen Nonnen, von wertvollen Menschen, denen man ansah, dass es ihr Ernst ist, zu einer Gewissheit zu kommen. Das kann kein Mensch wissen. Das ist eine trostlose Sache. In dieser Heilsungewissheit stecken die meisten Menschen ihr Leben lang und kommen nicht heraus. Das kann man kein Leben mehr nennen, was die führen. Das ist eine Qual, eine Bangigkeit, eine Angst, die man betäuben kann, niederdrücken kann, die aber immer wieder aufbricht und unser Leben erschüttert. Die Heilsungewissheit. Ich bin überzeugt, dass auch hier noch etliche sind, die stecken in der Heilsungewissheit.
Wenn ich auf solche Leute treffe, da stelle ich meistens eine ganz einfache Frage, dass sie sehen, wie unnötig dieser Zustand ist. Bitte kommen Sie herein. So, sind noch Plätze. Noch einmal, wenn ich solche Leute treffe, die Versammlungen, oh, diese massenhaften Versammlungen, in Kirchen, Gemeinschaften, CVJM und so weiter. Da frage ich, sind Sie ein Kind Gottes? Ja, das weiß ich nicht. Oh. Dann frage ich, sagen Sie mal, sind Sie verheiratet? Nein. Ja, sind Sie auch sicher, dass Sie nicht verheiratet sind? Natürlich, weiß ich doch, dass ich nicht geheiratet habe. Ja, sehen Sie, so wie Sie wissen, Sie sind nicht verheiratet oder Sie sind verheiratet, so kann und muss, darf man wissen, ich bin ein Kind Gottes. Und wenn Sie das nicht wissen, dann sollten Sie diesem Zustand der Qual bald ein Ende machen. Und wie, das will ich Ihnen zeigen. Bitte kommen Sie herein. Noch einmal, die erste Station ist die Heilsungewissheit. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Man weiß, wo man wohnt, man weiß, wie man heißt, man weiß, was der Vater ist und man weiß, wie alt man ist. Aber ob man ein Gotteskind ist, ob man auf dem Weg in den ewigen Frieden ist oder auf dem Absturz in Nacht und Grauen, das weiß man nicht. Und das ist doch die wichtigste Frage unseres Lebens. Es ist ja gar nicht so wichtig, ob du Millionär bist oder ein Bettler. Ist gar nicht so wichtig. Auch ob du krank oder gesund bist, ist auch nicht so wichtig. Auch ob du ein Sterbender bist oder mit dem Leben noch einmal davon kommst, das ist auch nicht so wichtig. Das ist nicht das Wichtigste. Das habe ich heute jemand gesagt. Es ist nicht das Wichtigste, ob Sie jetzt sterben müssen bald, vielleicht sehr bald, oder am Leben bleiben, ob der Herr an Ihnen ein Wunder tut. Das ist nicht das Wichtigste. Aber dass Sie jetzt das Heil ergreifen, dass Sie zur Gewissheit kommen, ich bin errettet, ich darf zu meinem Herrn, das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Die Heilsungewissheit. Und ich sage, oft sind Menschen ihr ganzes Leben lang in dieser Heilsungewissheit. Das ist ein gequältes, armes Leben, das gar nicht den Namen Leben verdient. Da ist eine wirkliche volle Freude unmöglich. Da ist ein tiefes Glück, das Gott den Menschen geben will, nicht zu erreichen. Unmöglich. Nun geht acht. Nun kommt man aus diesem Stadium der Heilsungewissheit in ein zweites. Und davor haben die meisten Menschen Angst. Und das ist der Grund, weshalb sie in dem ersten Stadium ihr Leben lang stecken bleiben und gequält werden. Und nicht zur rechten Freude und zum tiefen Frieden und zum wahren bleibenden Glück kommen. Und zwar, dieses zweite Stadium, das heißt die Unheilsgewissheit. Ich bin mir ganz gewiss, dass ich im Unheil stecke, dass ich auf dem Weg des Verderbens bin, dass ich ein Sünder bin, dass ich meine Sünden selber nicht beseitigen kann und dass, wenn ich so bleibe, wie ich bin, ich ein Verlorener bin, für Zeit und Ewigkeiten. Dahin führt uns der Heilige Geist aus der Heilsungewissheit hinein in die Unheilsgewissheit. Und dazu Ja zu sagen und das zuzugeben, das fällt furchtbar schwer. Dass man sagt, ich bin ein armer, befleckter, verlorener Mensch. Und all meine Frömmigkeit, die taugt nichts, die ist wie ein beflecktes Gewand. Und all meine Rechtschaffenheit, das ist nur eine Furnierung, ein Furnier. Das heißt eine dünne Oberschicht, die aber nicht echt ist, nicht durchgeht. Vor dieser Überführung durch den Heiligen Geist haben die meisten Menschen eine tiefe Angst. Das wollen sie nicht zugeben. Denn dann müssen sie sich selber ja aufgeben. Dann müssen sie sich selber ja preisgeben. Da müssen sie sich selber ja loslassen und das wollen sie nicht. Und anders geht es nicht. Lange habe ich mich gesträubt. Endlich gebe ich nach. Wenn der alte Mensch zerstäubt, wird der neue wach. Wenn du es nicht begriffen hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein armer Gast auf der dunklen Erde. Das hat kein frommer Mann gesagt. Das hat Goethe gesagt. Und die meisten frommen Mitläufer, ihr seid ja keine, ihr seid ja alle echt, nicht wahr? Seid ja alle echt, ihr Bläser. Und ihr Lieben, Frauen und Männer, Alte und Junge, Davor wehren wir uns, dagegen sträuben wir uns. Wir wollen uns nicht loslassen, wir wollen uns nicht hergeben. Das ist das Geheimnis. Oder anders ausgedrückt, wir wollen uns aus der Unheilsgewissheit nicht hinüberführen lassen, nein, aus der Heilsungewissheit nicht hinüberführen lassen in die Unheilsgewissheit. Und das ist, was der Heilige Geist zunächst tut. Er führt uns, dass wir verloren sind, dass wir Sünder sind, dass wir unsere sündigen Gedanken, Worten und Werke nicht ungeschehen machen können. Wir können uns anstrengen, wie wir wollen. Und wenn wir von einem Zeitpunkt ab, wo uns das aufgeht, wie ein Heiliger leben, dadurch machen wir unsere Vergangenheit nicht ungeschehen, meine lieben Freunde. Dadurch machen wir sie nicht ungeschehen. Wir bleiben in der Angst. Im Gegenteil, die Angst wird nur stärker. Man weiß, dass man verloren ist. Vorher hat man noch gedacht, nun ja, vielleicht reicht es doch noch zum hintersten Eckchen im Himmel. Wenn ich mich anstrenge und ein anständiger Mensch bin, vielleicht reicht es doch noch. Andere sind ja noch schlechter als ich, denkt man. Und dann betäubt man sich ein bisschen. Mit Fernsehen und Radio und Schundliteratur und gutem Essen und Trinken und Vergnügen versucht man, diese Gefühle abzudrängen. Versucht man. Aber es hält nicht stand. Es hält nicht stand. Die Angst, du bist ein verlorener Mensch. Und die Finsternis wartet auf dich, bricht immer wieder durch. Das haben wir alle erlebt oder stehen in diesem Erleben noch drin. Und wenn wir zur zweiten Station gekommen sind, wenn wir den Mut haben zu sagen, jawohl, ich bin ein armer, verlorener Mensch, mit mir ist gar nichts los. Und genau betrachtet, bin ich ein Misthaufen. Das Wort habe ich von einem gläubigen Arzt. Er sagt, die meisten Menschen sind ein irreparabler, das heißt ein nicht mehr auszubessernder Misthaufen. Gar kein Wert. Am besten ist, man lässt sich sterben. Hat ja gar keinen Wert. Das war doch mal repariert. Meine Freunde, das ist erschütternd. Wir können den Weg über die Unheilsgewissheit nicht umgehen. Wir müssen in unserem Leben immer wieder vor der Tatsache stehen, in mir bin und bleibe ich, solange ich in diesem Fleischesleib lebe, ein Mensch, der unfähig ist zu allem Guten und der fähig ist zu allem Bösen. Und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und das Gute, das ich will, das tue ich nicht. So bin ich von Natur. Und alles, was ich getan und gedacht und geredet habe, kann ich nicht ungeschehen machen. Kann ich nicht. Und daran müssen wir innerlich sterben. Und in diesem Zustand müssen wir unseren Totalbankrott erklären, dem großen, lebendigen Gott. Und dann, wenn wir das tun, und wenn wir das immer wieder tun, und das müssen wir immer wieder tun in unserem Leben, nicht nur einmal vor 40 Jahren, das reicht nicht, immer wieder sagen, oh Gott, so bin ich, arm in mir. Und wenn wir Wunder meinen, was wir einen hohen Grad von Heiligung hier erlebt haben, dass wir nie mehr ein böses Wort reden, dass wir nie mehr einen törichten oder schmutzigen oder gemeinen oder selbstsüchtigen oder lieblosen Gedanken denken, wenn wir das meinen, ich habe es auch gemeint, nach meiner Bekehrung habe ich das auch gemeint, dann lässt uns Gott einmal in den Dreck fallen, um uns zu zeigen, du bist genauso arm und schmutzig und verloren in dir selbst, wie damals bei deiner Bekehrung. Das macht Gott. Und dass er das macht, ist ein Zeichen, dass wir ihm gehören. Und dass er uns lieb hat und dass er uns zum Ziel bringt. Wer aber das nie erlebt, dass er einmal wieder in einen Totalbankrott kommt, vor dessen Frömmigkeit habe ich starke Bedenken. Wen der Herr lieb hat, den züchtiget er. Und wer keine Züchtigung erlebt, der ist kein echtes Kind Gottes, sondern ein Bastard. Sagt Gottes Wort, steht im Hebräerbrief. Meine lieben Freunde, ich habe jetzt die beiden Vorstufen genannt. Die eine heißt Heilsungewissheit. Ich weiß es nicht, ob ich errettet bin oder nicht. Kann sein, manchmal meine ich ja, wenn ich fromme Gefühle habe. Und manchmal meine ich nein, wenn ich merke, was ich doch für ein armer Tropf bin und immer wieder in meine Lieblingssünden hineinfalle? Ich weiß es nicht. Und die zweite Stufe Heilsungewissheit oder Unheilsgewissheit. Das heißt, jetzt weiß ich genau, in mir, in meinem Fleische wohnt nichts Gutes. Jetzt weiß ich genau, ich bin, was es mich betrifft, ein Abgenommener voller Sünden. Ich bin ein Verlorener. Wenn wir uns nicht dahin führen lassen, wenn wir nicht den totalen Bankrott erklären, uns aufgeben und loslassen, kann Gott uns nichts von den bleibenden, strahlenden, wunderbaren Gewissheiten schenken, von denen ich jetzt einige nennen will. Also noch einmal Einleitung. Wir stehen von Natur aus alle in der Heilsungewissheit. Der Heilige Geist führt uns in die Unheilsgewissheit hinein. Ich bin ein Verlorener. Mit mir muss es anders werden. So geht's nicht weiter. So geht's auf keinen Fall weiter. Das müssen wir nicht nur einmal. Das müssen wir auch während unseres Glaubenslebens immer wieder erfahren, wenn wir merken, wie Dinge sich in unser Leben wieder einschleichen wollen, von denen wir glaubten, die habe ich längst überwunden. Die kommen nie mehr an mich heran. Oh, ich frommer Mensch, ich fromme Frau. Das meinen wir. Und wenn wir in diesem pharisäischen Zustand sind, was Gott ein Gräuel ist, dann brauchen wir wieder eine neue Hingabe, eine neue Weihe, eine neue Demütigung, ein neues Erfassen der Gnade. Wir brauchen Gnade bei der Bekehrung, wir brauchen Gnade bei der Heiligung und brauchen Gnade bei der Vollendung. Und die Gnade, die wir bei der Vollendung brauchen, die wird uns mitgebracht von dem wiederkommenden Herrn. Sei es in der Entrückung oder sei es im Augenblick unseres Todes. Wir brauchen Gnade in Reserve, meine Brüder und Schwestern. Ich möchte, dass ihr diese beiden Worte, die Heilsungewissheit, weiß ich nicht, und die Unheilsgewissheit, ich weiß, dass ich verloren bin, dass ihr diese beiden Begriffe klar erkannt habt, denn wir müssen durch sie hindurchgehen. Wir können uns nicht darum herumdrücken. Geht nicht, geht nicht. Und dann können wir Folgendes fassen. Jetzt zähle ich auf. Erstens die Heilsgewissheit. Die bedeutet, ich bin errettet, meine Sünden sind vergeben, der Teufel hat kein Recht mehr an mir, ich muss nicht mehr der Sünde dienen, ich kann ihr noch dienen, aber ich muss ja nicht mehr. Jesus ist mein Heiland, bei dem ich Augenblick um Augenblick die Kräfte und die Hilfe bekommen kann, um nicht wieder zu fallen in mein früheres Leben. Das ist die Heilsgewissheit. Ich sage nachher noch mehr darüber. Das nächste ist die Erwählungsgewissheit. Wenn wir das Wort Erwählung hören, dann meinen wir, das ist was ganz Wunderbares. Da zu den Erwählten, das sind nur wenige. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Das sind die ganz frommen. So der Paulus und der Petrus und der Johannes, das sind die Erwählten, ja. Aber so arme, jämmerliche Menschen, wie du einer bist und wie ich einer bin, die können doch nicht zu den Erwählten gehören. Erwählte, Auserwählte, na? Wie sagt man, beim Metzger, da gibt es auserwählte Stücke, Lachsschinken und so Sachen. Und auserwählte Stücke werden vorgetragen und Auserwählte und so weiter. Alles ist bei Gott anders als bei den Menschen. Gott ist immer der ganz andere. Denn wenn ein Mensch etwas erwählt, dann erwählt er immer das Beste, das Schönste, das Wertvollste. Wenn ihr irgendwo eingeladen seid zum Feschbar und da wird eine Platte hingestellt und da stehen alte, vertrocknete Brotschnitten vom Tag vorher mit Margarine oder Xelz und nebendran da stehen wunderbare Stücke mit Butter und alle möglichen Leckerbissen, was nehmt ihr denn da? Wenn ihr ganz ehrlich seid. Hä? Das Beste nehmt ihr, ja. Immer das Beste, ja. Immer das Beste. Wir wählen immer von dem, was vor uns ist, nehmen wir das Beste und Wertvollste aus. Und wenn wir eine Krawatte kaufen oder sonst was, dann nehmen wir das Schönste, das Wertvollste aus. Ja. Gott macht es umgekehrt. Höre, was ich eben sage, das ist deine Rettung. Das ist deine Seligkeit. Was nicht ist das Unedle, das Geringe, das Wertvolle, das total Bankrotte, das von den Menschen Geschmähte und Verachtete, das wählt Gott aus. Wer das einmal verstanden hat, in dessen Herzen fängt ein Jauchzen an, ein Danken, eine Freude, eine Seligkeit. Wenn Gott die Besten, die Reinsten, die Edelsten, die Wertvollsten auserwählte, da wären von uns hier vielleicht ein oder zwei oder drei auserwählt, ein paar besonders edle und intelligente Menschen, aber wir anderen, wir wären alle verloren. Ist wahr?
Wilhelm.
Ja. Weil aber Gott die Unedlen, die Geringen, die Bankrotteure, die Zerbrochenen, die vor ihm liegen und sagen, oh Gott, mit mir ist aber wirklich gar nichts los. Ich bin genau betrachtet ein solcher selbstsüchtiger, hochmütiger, undankbarer, verlogener Mensch, unrein mit schmutzigen, dummen, törichten, lieblosen Gedanken. Ich bin doch so schlecht, oh Gott, also mit mir ist gar nichts anzufangen. Wenn du davon dich überführen lässt durch den Heiligen Geist, denn der will dich davon überführen, dann schläft deine Stunde des Heils. Dann wirst du erwählt. Was nichts ist, das hat Gott erwählt. Das Unedle, das Geringe, das Törichte, das hat Gott erwählt. Und da bekommt man die Erwählungsgewissheit. Wisst ihr, wann Gott uns erwählt hat? In dem Augenblick, wo wir ganz voll waren. Und dann gesagt, so, jetzt bin ich. Nein, nein, nie und nimmer. Das geht ja gar nicht. Gott hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt. Ja, wie wirst du sagen, da war ich ja noch gar nicht auf der Welt. Ja, aber da hat Gott schon längst gewusst, dass in deinem Leben eine Stunde kommt, wo du zerbrochen und entleert, bankrott, mit allem, an allem irre geworden, an allem, was die Erde bietet, enttäuscht, dass du da zu ihm schreist. Das hat Gott gewusst. Und damals hat er schon, weil ihm vor dem Anfang das Ende bewusst war, hat er dich damals erwählt. Das können wir mit unserem Verstand nicht begreifen. Aber das ist so, das ist so. Auserwählt vor Grundlegung der Welt. Da hat Gott gewusst, dass du den Widerstand, deinen pharisäischen Widerstand, der in jedem Menschenherzen ist, dass du den einmal aufgibst. Hat Gott gewusst? Sag mal, ist vielleicht diese Nachmittagsstunde, jetzt der Augenblick, wo du sagst, oh Gott, es geht dem Ende entgegen, man merkt es, die Welt gerät ins Wanken, es knistert im Gefüge, im Gebälk dieser Schöpfung, wir merken es, es kann nicht so bleiben, es packt uns eine Angst, oh Gott, wenn du der Bleibende, der Wesenhafte, der Beglückende, der Wirkliche bist, dann will ich mich dir zu eigen stellen. Wenn du mich rufst, dann will ich dir folgen. Wenn du mich haben willst, wenn du Wohlgefallen hast an mir, dem schmutzigen, verirrten, törichten, befleckten, wenn dein Herz sich zu mir neigt, oh Gott, hier bin ich, hier bin ich. Soll sich dieser Prozess, den ich mit meinen zwei letzten Sätzen beschrieb, nicht auch jetzt, heute Nachmittag, in deinem Herzen vollziehen? Bei den Großen und bei den Kleinen. Bei den Alten, bei den Jungen, bei den Männern und den Frauen. Meine Freunde, das ist die Heilsgewissheit und die Erwählungsgewissheit. Das sind zwei wunderbare Gewissheiten. Ich habe das Heil in Christo, weil ich ein Unheiliger bin. Ich bin erwählt, weil ich nichts bin, weil ich in mir ein total Verlorener bin, der sich nicht helfen kann. Und Gott liebt mich. Nicht, weil ich liebenswert bin oder liebenswürdig, ist niemand von uns, sondern weil er die Liebe ist. Als ich mal das begriff, Gott liebt mich, weil er die Liebe ist, da habe ich nicht mehr auf mich geguckt und meine Möglichkeiten und Unmöglichkeiten, da habe ich auf ihn geschaut. Gott liebt, weil er die Liebe ist. Und deshalb liebt Gott dich, weil er die Liebe ist. Und er erwählt dich, wenn du deinen Bankrott erklärst. Und er heilt dich, wenn du dein Unheil, deine Wunde, deine Schande ihm aufdeckst. Denn Gott hat auch den Titel Arzt. Der Herr, mein Arzt. Der Herr, der mich heilt, übersetzt man, aber es heißt im hebräischen Urtext, der Herr, mein Arzt. Und wenn ein Arzt kommt zu denen, die ihn rufen. Ja, zu denen kommt er. Und dann wieder mal hören, was los ist. Und wenn du irgendwo ein Geschwür am Bauch hast, dann musst du das aufdecken, musst sagen, da, hier habe ich einen einen schweren Karbunkel oder irgendwas. Und so ist auch bei Gott. Decke mal alle deine geheimen Sünden auf und fang mit den peinlichsten, mit den unangenehmsten, mit den demütigendsten. Damit fang an. Ich habe oft Leuten gesagt, die zu mir in die Sprechstunde kommen, wo ich ansah, die wissen nicht so recht, was sie wollen, die wollen so nicht so recht alles rausgeben. Da sage ich so, fangen Sie mit dem Schwersten an. Fangen Sie mit dem Schwersten an. Meine Freunde, das ist eine böse Sache. Ich habe in den letzten Monaten öfter erlebt, dass Leute zu mir kamen und sagten, Herr Heller, oder Bruder Heller, wenn es Gläubige waren, ich muss einmal eine Generalbeichte ablegen. Ich fange mit dem Schwersten an. Das ist etwas. Das hat jetzt in München ein tschechischer Arzt gesagt. Ein prächtiger Mann mit einer Riesenpraxis, eine Kapazität. Ich fange mit dem Schwersten an. Und hat dann angefangen aufzuzählen. Meine lieben Freunde, Heilsgewissheit und Erwählungsgewissheit, das sind zwei wunderbare Gewissheiten, wenn man das weiß. Wenn ein Mensch weiß, ich bin errettet, ich brauche nicht mehr dem Teufel zu dienen, der hat keine Gewalt mehr. Warum denn? Weil Jesus ihn am Kreuz besiegt hat. Deshalb hat er keine Gewalt mehr. Nicht, weil ich jetzt so stark bin und kann ihm widerstehen. Können wir nie, nie aus eigener Kraft. Wir können ihm nur sagen, im Namen Jesu, weicht ihr Trauergeister, weicht ihr Schwermutsgeister, weicht ihr Unzuchtsgeister, weicht ihr Lügengeister, weicht ihr Hochmutsgeister, weicht ihr Geister des Ungehorsams und der Untreue und so weiter. Nur im Namen Jesu können wir diese Mächte abweisen, aber da können wir sie auch abweisen. Und wenn wir es im Glauben tun, und dann gehen sie auch, dann gehen sie auch. Wagt es, und wenn ihr allein nicht könnt, dann holt euch einen, der das kann und der euch hilft. Meine Freunde, das gibt dann die Heils, die Bestätigung, die Befestigung der Heilsgewissheit. Das gibt ein Siegesleben, das gibt eine Freude, das gibt eine Kraft ins Herz, die alles überstrahlt und die uns neues Leben schenkt. Und das brauchen wir. Wer das hat, ist ein Kind.